Business. Insights aus der Ludwigsburger Wirtschaft. Präsentiert von der Wirtschaftsförderung Ludwigsburg, der SWLB und Energy.
Damit wir hier überhaupt zu hören sind und alles funktioniert, braucht es ja Energie. Herr Rage von den Stadtwerken Ludwigsburg-Convestheim gehört quasi zu den Superhelden der Stadt Ludwigsburg, wenn man das so sagen kann, und ist heute hier bei einer neuen Folge L-Business. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank und vielen Dank für die nette Einführung.
Stellen Sie sich doch gerne kurz mal vor.
Ja, mein Name ist Johannes Rager. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Stadtwerke Ludwigsburg-Convestheim. Wir sind, wie der Name sagt, verantwortlich für Ludwigsburg und Convestheim, für die Sparten Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, für Glasfaser und natürlich für die Bäder und Tiefgaragen, die wir hier alle kennen. Und ich darf zusammen mit meinem Kollegen das Unternehmen führen, das den Städten Ludwigsburg und Convestheim gehört, ja, und da die Geschicke leiten und das ganze Unternehmen nach vorne bringen. Das Ganze darf ich schon seit 2020 machen und gemeinsam mit unserem Team, in Summe sind wir über 500 Köpfe, die mitarbeiten, versuchen wir da jeden Tag ein Stück nach vorne zu kommen.
Das haben Sie es ja gerade schon angesprochen, gemeinsam mit Ihrem Kollegen Herrn Schneider, der war ja auch schon ein Part von L-Business Anfang des Jahres. Er ist ja eher so im Bereich kaufmännisch vertrieblich. Was ist dann genau Ihr Bereich?
Genau, wir haben das so aufgeteilt, dass er eben, ich sag mal, das ganze Endkundengeschäft verantwortet und die Finanzen. Bei mir ist vor allem die Technik, die IT, also Digitalisierung ist da das große Thema und der Personalbereich, den wir aber auch meistens zusammen natürlich machen. Im Bereich Technik ist es so, dass dazu die ganzen Netze gehören, also Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, unser neu aufgebautes oder Netz, das wir gerade aufbauen, nämlich Glasfaser. Und meine Aufgabe ist es da, nach vorn zu schauen, welche Entwicklung braucht es in diesen Netzen, um den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden, weil unsere Teams, unsere Mitarbeiter, die kümmern sich dafür natürlich darum, dass alltäglich diese Netze gut funktionieren. Ja, das kann oder ist zum Glück nicht meine Aufgabe, sondern habe ich ganz viele Kollegen, auf die ich mich gut verlassen kann. Meine Aufgabe ist es, im Prinzip in die Zukunft zu schauen, dass es auch dann nächstes Jahr oder in 5 Jahren noch gut funktioniert.
Ein gutes Stichwort, denn wenn wir nochmal zurückschauen auf die Folge mit Ihrem Kollegen, da hat er es schon angesprochen über die SWLB-Vision. Und zwar geht es ja darum, dass die Stadtwerke vom reinen Versorger zum Umsorger der Menschen wird. Was genau steckt da dahinter oder wie kann man sich das vorstellen, leicht erklärt?
Ich versuche es mal, ja. Die Stadtwerke ganz klassisch als Versorger, 160 Jahre Historie, zu Beginn Gasversorgung, dann kamen die weiteren Sparten dazu, schließlich also über Wasser zu Strom und jetzt Glasfaser. Da ging es darum, Produkte, wir nennen sie Commodities, an die Kunden zu verteilen. Heute sind wir an dem Punkt, dass wir ganz andere Herausforderungen in der Gesellschaft haben und ganz andere Lebenslagen unserer Kunden, wo es neue Problemlösungen braucht, neue Produkte braucht, sodass wir viel stärker dem Kunden noch ein anderes Erlebnis bieten können und es auch individualisierter machen können. Das heißt, wir wollen für die Kunden da sein, wir wollen verlässlich sein für die Kunden, wir wollen für die Region da sein und wir wollen eigentlich unsere Produkte gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln, sodass wir da ein guter Partner in der Region sind.
Was heißt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern? Also wie geht man das gemeinsam an?
Also wir stehen ja ständig im Kontakt über unsere Kunden. Wir sind ja auch viel in der Öffentlichkeit durch unser Sponsoring. Wir sind viel im Gemeinderat mitvertreten, wo wir zuhören, wo wir Dinge entwickeln. Das heißt, wir haben da einen sehr guten Kontakt und nehmen da die Bälle auf. Wir haben unsere Mitarbeiter, das sind unsere Multiplikatoren. Wir bekommen da sehr viel Information und wir versuchen, die Information dann bei uns zu diskutieren und eben dann neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die eine Lösung für morgen sein können.
Mhm. Ja. Haben Sie dann ein Beispiel für uns? Also was ist zum Beispiel so eine Lösung, die es jetzt in den letzten paar Jahren gebraucht hat? Wie hat sich das so entwickelt?
Also früher, wie gesagt, war einfach ein klassischer Strom- oder Gasanschluss oder ein Wasseranschluss das Thema. Heute ist es so, dass zum Beispiel, wenn einzelne neue Quartiere entstehen, wir Quartierskonzepte entwickeln, also ein eigenes Heizungssystem dafür, überlegen, wie Mobilität aussieht. Das heißt, wir bieten Lösungen in den Garagen an für Ladesäulen, Lastmanagement. Aber wir bieten ja auch die Ladesäulen zum Beispiel am Straßenrand an. Das heißt, was tun wir konkret? Wir bieten den Bürgerinnen und Bürgern, die keine eigene Garage und somit eigentlich eigentlich keine private Wallbox an die Wand schrauben können, die Möglichkeit an, durch unsere Ladesäulen dennoch auf Elektromobilität umzusteigen. Und damit schaffen wir die Möglichkeit, Transformation hier in der Region schneller zu ermöglichen.
Mhm. Ja. Also die SWLB hat auf jeden Fall ganz schön viel zu tun, also von Dienstleistungen, Freizeitangeboten, Trinkwasserversorgung, Energie an sich, ja, einfach Energie zur Verfügung zu stellen. Aber woher bekommen Sie Ihre Energie, jeden Tag auf die Arbeit zu gehen?
Also es ist so, dass ich finde, dass wir an ganz tollen Produkten arbeiten, die jeder jeden Tag braucht. Ja, die meisten Leute machen sich nicht die Gedanken drüber, aber wir beschäftigen uns natürlich tagtäglich damit. Hahn auf, Wasser fließt, ja, mhm. Lichtschalter an, Licht kommt. Ja, das ist so selbstverständlich und das ist so eine hohe Qualität. Das Trinkwasser kann ich jeden Tag trinken. Ich mache es persönlich auch. Ja.
Aha, jetzt ist Warntag. Praktisch. Die Aufnahme heute von R-Business findet um 11 Uhr am 12. September statt. Und bei mir hat es auf jeden Fall getan. Wie kriege ich das jetzt aus?
Also ich hatte jetzt einen Flugmodus drin und bei mir, vielleicht kommt es nachher noch.
Das kommt nachher noch, ja. Gut, also das hat auf jeden Fall auch schon mal geklappt. Hat ja irgendwie auch was mit Energie zu tun. Das Handy hat auf jeden Fall funktioniert. Wo sind wir stehen geblieben?
Ja, von meiner Energie war die
genau.
Rede, ja. Und von unseren Produkten. Ich finde es einfach fantastisch, dass wir Produkte anbieten, die jeder in jeder üblichen und beliebigen Menge nutzen kann, wann er sie braucht. Ich entscheide mich, heute ein Vollbad zu nehmen, dann mache ich einen Wasserhahn auf. Ja, ich brauche viel Strom, weil ich in die Sauna gehe. Ich brauche wenig Strom, weil ich im Urlaub bin. Und in der Menge beliefern wir unsere Kunden und auch in einer ganz hohen Qualität, die gleichbleibend ist, so dass sich jeder darauf verlassen kann. Das ist ganz toll. Wir haben hier ein super System bei uns in Deutschland insgesamt. In Ludwigsburg auch in die Vergangenheit betrachtet ganz besonders. Ja, da gibt es Vergleichswerte, die man sehen kann. Und ich finde es toll, an sowas zu arbeiten. Und es sind einfach auch Dinge, die jeder benötigt, ja, die unser Leben besser machen, ja, und oder lebensnotwendig sind. Daseinsvorsorge ist hier das Stichwort. Und das kommt dann meistens dann zum Tragen, wenn es dann eben mal nicht da ist. Ja, dann merkt es der Kunde insbesondere. Und dass das nicht so oft passiert, ist unser täglicher Job. Und das finde ich eine tolle Motivation, da dran zu arbeiten.
Auf jeden Fall ein sehr spannender Job. Und wie Sie schon meinten, es ist wirklich leider so, dass wir das für ganz normal ansehen, dass wir einfach Wasser bekommen, wenn wir den Hahn aufmachen, Licht bekommen. Aber da steckt natürlich ganz schön viel dahinter. Gibt's denn dann auch so ein Zeitpunkt auf der Arbeit, wo Sie sagen, hey, wir machen echt was richtig, richtig Tolles da?
Also ich erinnere mich spontan an eine Situation, die erst vor kurzem war. Und zwar während der Europameisterschaft gastierte ja die belgische Nationalmannschaft hier in im örtlichen Hotel. Und das Hotel hatte von einem Konkurrenzunternehmen eine ordentliche Internetanbindung. Ja, aber es ist einfach so, dass sich da natürlich vieles weiterentwickelt hat und die Nationalmannschaft für ihre Videoanalysen und ich behaupte auch mal für die Videospiele der Spieler, die online gemacht werden, einfach eine andere Bandbreite und eine andere Geschwindigkeit. Und da war eine hohe Unzufriedenheit da. Ja, und dann haben wir den Anruf bekommen, nichts ahnend. Und unser Team, und das macht mich stolz und das finde ich hervorragend, hat es geschafft, innerhalb von 3 Tagen über mehr als 1 Kilometer eine Glasfaserleitung zu ziehen und den Kunden anzuschließen. Und wir hatten sofort gigabitfähiges Internet. Ja, der Dank war groß und ich glaube, das ist das, was es ausmacht, ein Stadtwerk vor Ort. Ja, wir haben alle Kräfte gebündelt, wir haben unsere Dienstleister rangezogen, haben gesagt, das ist jetzt eure Priorität, wir brauchen das. Und es war ein tolles Ergebnis für uns, aber eben auch fürs Hotel und für die Region. Und das ist das, wo man dann weiß, okay, es lohnt sich dafür wirklich Gas zu geben.
Das ist eine tolle Geschichte. Ja. Wenn wir jetzt auch zurückschauen nochmal auf Mitte August, da hat es ja einen kleinen Aussetzer gegeben. Wie würde denn ein Tag in Ludwigsburg aussehen bei Ihnen, wenn jetzt plötzlich die Energiequellen ausfallen, so wie eben Mitte August?
Also genau, wir können an dem Beispiel bleiben. Da war es so, dass wir keinen Strom mehr erhalten hatten. Ja, also der Fehler war außerhalb unseres Netzes, aber es spielt gar keine Rolle, weil wir eben davon betroffen waren. Und es waren zum Glück Ferien, weil das war ja am frühen Morgen und da sind ja auch dann die Ampelanlagen gleich ausgefallen. Das heißt, an einem normalen Montag oder Dienstagmorgen würde relativ schnell zumindest Verkehrsstörungen eintreten, hoffentlich nichts passieren. Ja, die Straßenbeleuchtung fällt aus, wenn es nachts ist. Ja, die Radiowecker, wenn nicht jeder daran gedacht hat, irgendwie eine Batterie reinzumachen oder es ist moderner mit einem Akku, dann halt bedeutet es am Ende auch, dass der vielleicht nicht funktioniert und man schlummert weiter. Genau, ja. Die Kaffeemaschine funktioniert nicht, ja.
Auch schlecht.
Im Winter würde auch keine Heizung funktionieren, weil die immer Strom benötigt, ja. Also und das Ganze kann man natürlich weiterspinnen. Es funktioniert keine Tankstelle, ja, weil die natürlich Strom in den Pumpen brauchen. So würde sich das Ganze fortspinnen. Solange es ein lokaler Stromausfall ist, kann man da relativ viel machen. Aber ich glaube, es wird sehr deutlich an so einem, der Stromausfall war ja je nach Abschnitt 2 bis 3 Stunden, was es bedeutet, ne, wie viel Einschränkungen man dabei hat. Und je länger natürlich die Zeitspanne ist, desto schwieriger wird es dann. Mhm. Ne? Wenn der Kühlschrank dann eben über Stunden ausfällt, dann wird es schon schwieriger. Manche brauchen auch für medizinische Geräte Strom. Das sind natürlich alles kritische Sachen. Das heißt, wir sind uns der Verantwortung bewusst, was es bedeutet, so ein Stromnetz zu führen. Und das ist sehr lange. Also wir reden nicht von 100 Kilometern, die wir hier haben, sondern weit über 1000 Kilometer, die wir hier verantworten. Und da passiert eben immer mal wieder was, ja, ganz oft greift ein Bagger rein, von dem wir gar nichts wissen, und es dann eben durch den Stromausfall merken und unsere Bereitschaft eben 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche an Weihnachten, an Silvester und immer zur Verfügung steht, um schnell aufzugraben und eine Lösung zu suchen. Ja. Und das ist wichtig, weil, wie gesagt, ist sonst jeder von uns relativ schnell merkt, was es bedeutet, kein Strom, kein Gas, kein Wasser zu haben.
Ich glaube, das hat jeder ganz schnell mitbekommen. Wir waren ja auch hier im Sender ohne Strom da und haben erstmal gedacht, huch, wie geht's jetzt weiter? Ja. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Wenn wir jetzt mal eine kleine Zeitreise zurückmachen durch Ludwigsburg, was haben wir denn in den letzten Jahren hier dazu gewonnen in Sachen Energie? Also, oder was steht auch jetzt in Zukunft an?
Ja, also so die letzten 10, 15, 20 Jahren hat sich ja sehr viel in Ludwigsburg und Kornwestheim entwickelt. Wir sind ja für beide Gesellschafterstädte da. Ein großer Meilenstein war natürlich der weitere Ausbau des Fernwärmenetzes. Das große Holzheizkraftwerk, das wir hier in Ludwigsburg haben, war ein ganz großer Meilenstein. Später dann natürlich die Übernahme des Stromnetzes. Es ist so, dass wir zwar seit über 160 Jahren Gas in Ludwigsburg verteilen und später eben gemeinsam mit Kornwestheim, aber die Stromnetze erst seit rund 10 Jahren haben und seit 2016 eben das Glasfasernetz hier aufbauen. Also dort war die Entscheidung, der Ausbau ging ein bisschen später los, aber wir sind schon relativ weit, sodass hier jeder die Möglichkeit hat. Ein großes Highlight war die Inbetriebnahme natürlich der Solarthermieanlage, Deutschlands größte Solarthermieanlage zum damaligen Zeitpunkt. Ich muss sagen, ich bin froh, dass es heute nicht mehr so ist. Warum? Das bedeutet, dass andere uns nachgeeifert haben. Und
immer ein gutes Zeichen.
Genau, es war ein gutes Zeichen. Und ganz viele Kollegen aus der Branche haben uns besucht und haben gefragt, wie habt ihr das gemacht? Wo sind die Fallstricke? Wie hat es funktioniert? Und das hat natürlich uns gezeigt, wir sind vorn dabei. Ja, und das ist natürlich toll, das zu sehen. Ja, und jetzt bauen wir ja gerade an der Schwieberdinger Straße, wenn man die Autobahnausfahrt reinfährt, unser neues Kraftwerk. Waldecker 3 nennt sich das, mit Biomethan. Das heißt, dort wird regenerativ Wärme erzeugt und so viel Strom wie circa 25%, also 1/4 der Ludwigsburger Haushalte verbrauchen. Also es ist nichts Stark, Kleines. Ja. Da stehen 2 Motoren drin. Die haben jeweils 5 Megawatt Leistung. Wenn man das in PS vergleicht, weil da die Menschen mehr mit anfangen können, dann sind es circa 6.500 PS je Motor. Boah. Ja, also das sind große Motoren. Ja. Ja. Die Anlage wird nächstes Jahr in Betrieb gehen. Und wenn wir nach vorn schauen, was wir vorhaben, wir wollen das Potenzial des Neckars nutzen. Ja, der Neckar ist ja ein zum Glück nicht ändernder Strom an Wasser, der an uns vorbeifließt. Der mittlere Abfluss liegt bei 60.000 Liter pro Sekunde und wir wollen im Prinzip 1% davon abzweigen und über eine Wärmepumpe führen, die möglichst mit regenerativem Strom betrieben wird, so dass wir damit die Häuser in der Innenstadt von Ludwigsburg heizen. Und das Wasser, das wir da entnehmen, das kühlen wir dadurch um circa 3 Grad, eigentlich 3 Kelvin ab. Ja, das ist marginal bezogen auf die Gesamtmenge. Das macht dem Neckar gar nichts, sondern da ist ja eigentlich eh zu warm, die Flüsse sind eh zu warm. Und da hätten wir natürlich eine tolle Möglichkeit, ich sag mal, die Ludwigsburger Gebäude mit einer regenerativen Wärme zu beheizen. heizen.
Da haben Sie mir schon vorgegriffen quasi. Ich wollte nämlich als nächstes fragen, wie man denn überhaupt eine umweltschonende Energieversorgung schafft. Und es ist wahrscheinlich genau die Antwort.
Ja, das ist ein Beispiel davon. Mhm. Genau, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir möglichst auf regenerative Energien setzen. Ja, und da ist eben der Neckar hier das große Pfund, sage ich mal, in Ludwigsburg. Ja, aber auch das Abwasser, ja, das durch die Abwasserrohre fließt, hat eine Temperatur auch im Winter, die man gut nutzen kann, um über eine Wärmepumpe dann Fernwärme zu erzeugen, die dann wieder in die Häuser fließt und die Häuser beheizt. So eine Wärmepumpe funktioniert ja eigentlich wie ein Kühlschrank, nur umgedreht. Ne? Ich entziehe eine Medium-Wärme, also ganz viele kennen eine Luftwärmepumpe, die vor Einfamilienhäusern oder auch Mehrfamilienhäusern stehen. Da wird der Luft die Wärme entzogen. Wir entziehen dadurch dem Neckar oder dem Abwasser die Wärme. Und wenn es uns dann gelingt, regenerativen Strom dafür zu benutzen, dann ist es ja vollständig regenerative Wärme. Und das wäre eine tolle Möglichkeit, ich sag mal, CO2-Ausstoß zu vermindern, was ja unser großes Ziel ist und das politische Ziel des Bundes und des Landes und aber auch der Städte Ludwigsburg und Kornwestheim.
Das ist auf jeden Fall ein tolles, nachhaltiges Projekt. Gibt es da auch schon einen Zeitplan für, jetzt in der Sache mit dem Neckar?
Also wir sind jetzt gerade dran in der Vorprojektierung oder in der Projektierung. Und ja, wir wollen sehr zeitnah an das Projekt rangehen. Und sobald die Weichen gestellt sind, dann können wir auch mit Details dann
Dann komme ich nochmal auf euch zu.
Ja, gerne.
Gut. Würden Sie denn dann auch sagen, dass Ludwigsburg und Kornwestheim auf einem guten Weg sind, grüner zu werden? Hört sich ja schon mal so an.
Ja, also genau, Nachhaltigkeit würde ich als Stichwort eher sogar nehmen als grün. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Das liegt auch daran, dass natürlich die Städte Ludwigsburg und Kornwestheim da einen großen Fokus drauf legen. Ja, also mit ihren Stadtwerken, mit uns. Ne? Die Gesellschafter geben uns Ziele vor. Der Aufsichtsrat macht das, der misst uns daran. Die Städte haben aber auch für sich selber Ziele. Also die Stadtwerke sind ein Hauptakteur. Wir machen ganz viel. Fernwärmeausbau ist das, was jeder merkt. Ne? Wenn wir auch natürlich Leitungen in den Straßen verlegen müssen oder Kraftwerke bauen müssen. Aber die Städte haben für sich selber ja auch Ziele gesetzt, weil ja auch die ganzen öffentlichen Gebäude saniert werden müssen, um eben auch weniger zu verbrauchen. Es geht ja nicht nur darum, grüne Wärme zu erzeugen oder nachhaltige Wärme, sondern auch den Verbrauch insgesamt zu senken. Spart ja auch Kosten am Ende, kommt uns allen zugute. Ja. Und da sind Ludwigsburg und Kornwestheim schon sehr weit vorn dabei, verglichen natürlich im Bundesdurchschnitt und legen da sehr großen Wert drauf. Ja.
Das ist sehr cool. Bleiben wir nochmal beim Punkt Nachhaltigkeit. Gibt es denn da irgendeinen Meilenstein, der zuletzt geschaffen wurde, der auch stolz macht, die Stadtwerke?
Also, ja, ich meine, die Solarthermieanlage war natürlich ein Riesenmeilenstein, hat ja einfach auch bundesweit Aufsehen erregt, ne, und hat auch dazu geführt, natürlich, dass unser Aufsichtsrat, unsere Gesellschafter mitgehen, neue Projekte, die auch wieder innovativ sind, anzugehen. Auch jetzt eben Waldecker 3, dieses neue Kraftwerk, das entsteht, ist ein Riesenmeilenstein. Ich habe es vorher schon erwähnt, 25% des Stromverbrauchs der Privathaushalte. Ne? Das ist ja schon immens. Und dann eben einen großen Anteil an Wärme, der regenerativ in unser Netz kommt. Das sind alles Meilensteine, die wir hier aufzählen. Und dann gibt es ja die kommunale Wärmeplanung, die großen Ziele vorgeben, der Städte Ludwigsburg und Kornwestheim, an denen wir arbeiten. Und da werden noch viele Meilensteine in der Zukunft kommen müssen, um das zu erreichen. Aber da bin ich sehr guter Dinge.
Ja. Bleiben wir doch direkt bei der kommunalen Wärmeplanung. Was bedeutet das denn eigentlich und wo stehen wir gerade?
Also es ist so, dass da Baden-Württemberg Vorreiterland war im Bund. Ja, die Verpflichtung zum Erstellen eines kommunalen Wärmeplans im Bund kam erst später. Da hatten wir in Baden-Württemberg schon länger die Verpflichtung durch ein Landesgesetz. Was macht die kommunale Wärmeplanung? Die Städte sind da diejenigen, die sich darum kümmern müssen zuerst mal. Ja. Mhm. Und es geht darum, dass die Städte aufzeigen müssen, wie in 20 Jahren die Wärme regenerativ in der eigenen Stadt erzeugt wird, beziehungsweise wie die Wärmenutzung ist. Das heißt, man schaut zuerst mal, wie ist die aktuelle Ist-Situation, also Bestandsanalyse. Man schaut, welche Potenziale hat man. Ja. Man setzt ein Zielszenario und dann überlegt man sich, wie man aus dem Ist in diese Zukunft kommt. Also, ne? Und das hat Ludwigsburg und Kornwestheim auch aufgrund der Größe, mussten sie es recht früh machen. Kleinere Kommunen haben da ein bisschen länger Zeit. Da wird dann ein Plan erstellt. Und für beide Städte hier bedeutet das, dass wir relativ stark auf Fernwärme setzen Aber die Fernwärme kann nicht in jede Ecke der Städte kommen, sondern ist dann am Ende auch so, dass natürlich in den Gebieten, die eher am Rande sind, andere Möglichkeiten geschaffen werden. Und wir unterstützen aber diesen Fernwärmeteil sehr stark im Ausbau.
Hört sich nach einem großen Vorhaben an. Da gibt es bestimmt auch einige Herausforderungen, auf die man dann stößt, oder?
Ja. Also dieses Vorhaben ist tatsächlich groß und geht ja über, ich sage jetzt mal 20 Jahre, mal so einfach als pauschaler Horizont genommen. Die ganzen Ableitungen, die wir da treffen müssen, wir arbeiten da ganz viel mit externen Büros zusammen, die uns zuarbeiten, zu überlegen, okay, was ist eine gute Vorgehensweise? Wo brauchen wir welche Erzeugungsanlage? Wann muss die Neckarwasserwärmepumpe stehen? Wann muss das nächste Kraftwerk stehen? Wie schnell schließen sich die Bürger an? Wie schnell dürfen wir Leitungen in den Städten verlegen? Weil eine Fernwärmeleitung in der Straße zu verlegen, das dauert einfach. Ne? Das ist nicht so schnell gemacht und das bedeutet ja schon auch immer Verkehrsbehinderungen natürlich. Ja. Und da braucht es die Akzeptanz natürlich auch von allen, dass sie sagen, ja, das ist der richtige Weg, den gehen wir gemeinsam und da ist es auch in Ordnung, wenn ich eine Wartezeit habe. Das sind alles so Dinge, die da reinspielen. Ja. Und eine ganz große Herausforderung für uns ist natürlich das Thema Fachkräfte. Okay. Wir brauchen ja Mitarbeiter. Ne? Wenn wir decken aktuell 15% des Wärmebedarfs ab an Fernwärme und wir wollen ja auf rund 70% hoch. Das heißt, wir reden mal locker von einer Vervierfachung, eher mehr. Ja, dafür brauchen wir natürlich auch entsprechendes Personal. Ja, und wenn wir das Personal haben und die Aufträge nach außen vergeben, brauchen wir Dienstleister, die das machen. Ja? Mhm. Also und für die ganze Aktion ist natürlich ein ganz hoher finanzieller Aufwand. Das heißt, wir brauchen Förderungen, wir brauchen Mittel, um das Ganze zu stemmen. Das ist unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns auferlegt ist und der stellen wir uns gerne. Aber das ist keine, die wir heute und morgen erledigen, sondern das ist eine, die uns über die nächsten 2 Jahrzehnte beschäftigt.
Haben Sie da auch eine Idee, wie man das angeht hinsichtlich Fachkräftemangel, wie man an mehr Leute kommt?
Also was wir unser großes Ziel ist, die Ausbildung zu stärken, ganz klar. Also, und tun wir schon, ja. Wir bilden dieses Jahr, durften dieses Jahr schon mehr Auszubildende begrüßen, ja. Da wollen wir natürlich ran. Die ganze Branche braucht Mitarbeiter. Ja, wir versuchen natürlich aus anderen Branchen Mitarbeiter zu gewinnen und entsprechend zu qualifizieren. Ja, wir versuchen auch aus dem Ausland Kräfte zu gewinnen. Aktuell sind wir dran, für das Stromnetz auch nach Spanien zu schauen, ob wir da Mitarbeiter bekommen, weil einfach der Bedarf so riesig ist, ja, und natürlich ist auch nicht so einfach ist, ein Stromnetzmonteur, denn also es ist ein Berufsbild, das es eigentlich nur bei Stadtwerken und Energieversorgern gibt. Ja. Und deswegen ist es nicht so, dass wir da ganz viele Möglichkeiten haben, sondern wir müssen da sehr langfristig denken und versuchen das auf allerlei Möglichkeiten.
Bei euch kann man ja auch ein duales Studium machen, habe ich gesehen. Wie genau sieht denn das aus? Vielleicht überlegt ja sich der ein oder andere Hörer, ein duales Studium zu starten. Vielleicht wäre das ja was.
Ja, also wir haben mehrere duale Studiengänge, die wir anbieten. Die haben natürlich alle einen technischen oder einen Digitalisierungskontext. Ja, da steht unsere Personalabteilung auch gerne für Fragen zur Verfügung. Wir haben einiges an Informationen auf unserer Internetseite. Wir bieten für dieses Studium, aber auch für unsere Auszubildende sehr spannende Projekte an. Ja, wir ziehen die natürlich gleich mit rein. Wir haben viele Kollegen, die sich auch gerne um die Auszubildenden kümmern, so dass ich glaube, wir ein sehr spannendes und vor allem aber natürlich auch ein sicheres Umfeld bieten. Ja, das ist natürlich auch toll in einer Zeit, wo ja vieles so dynamisch ist. Ja, da haben wir auch eine Aufgabe, die ich glaube auch sehr zufrieden machen kann. Ne? Mhm. Wir hatten es vorher davon, was mehr Energie gibt. Ja, und so ist es ja auch bei den Kolleginnen und Kollegen, dafür zu sorgen, dass Dinge gut funktionieren und laufen und andere Menschen darauf zurückgreifen können. Das ist ja eigentlich ein toller beruflicher Inhalt. Deswegen, ich kann nur alle ermuntern, schauen Sie bei uns auf die Website, schauen Sie sich die Ausbildungs- und Studiengänge an, machen Sie sich schlau, kommen Sie auf uns zu, irgendwie per WhatsApp, per Mail, rufen Sie an. Wir versuchen, die Fragen zu beantworten. Wir sind auf Ausbildungsmessen. Ja, wir versuchen, an Aktionen teilzunehmen, sodass wir da natürlich möglichst viele und motivierte neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann bekommen.
Viele Möglichkeiten, klingt auf jeden Fall spannend. Dann hoffe ich, dass vielleicht ja durch den Podcast sogar jemand sich meldet und Interesse zeigt. Ja. Kommen wir nochmal zurück, kurz zu der Akzeptanz, die wir vorhin angeschnitten hatten. Jetzt zum Beispiel, wenn neue Leitungen verlegt werden oder die Sache mit dem Neckar oder Waldecker 3. Wie gehen Sie damit um, wenn Bürger und Bürgerinnen das Ganze vielleicht nicht so gut finden oder genervt sind von Baustellen, dies, das? Was macht man da?
Ja, also wir versuchen vor allem bei Baumaßnahmen, die im Straßenraum sind, uns immer wieder Gedanken zu machen, okay, wie können wir besser informieren? Also Akzeptanz kann ja eigentlich nur über eine gute Information funktionieren. Warum ist es manchmal so, dass an der Baustelle keine Mitarbeiter sind, obwohl da ein Loch ist und ne, der Verkehrsteilnehmer, der Autofahrer denkt, warum arbeitet da niemand? Es könnte schon lang zu sein, dann wird es hier wieder fließen. Da ist es unsere Idee natürlich über Information, die Komplexität von so einer Baustelle zu erläutern. Also gerade eine Fernwärmebaustelle, da ist es einfach so, dass die Stahlrohre verlegt und verschweißt werden müssen. Manchmal ist es so, dass die Schweißnähte geröntgt werden, um einfach zu sehen, ob die richtig gut und dicht sind, weil die sollen ja über Jahrzehnte in der Straße liegen. Das heißt, da geht wirklich Genauigkeit und eine gute Qualität der Arbeit vor. Dann kommt der nächste Dienstleister, der die Ummantelung macht, die Isolierung, damit natürlich möglichst wenig Wärme verloren geht. Das sind alles Dienstleister für uns, weil das alles Spezialfirmen sind. Ja? Und bei einer Tiefbaumaßnahme ist es immer so, man weiß nie, was man am Ende wirklich vorfindet. Das heißt, wir müssen etwas Puffer einplanen. Das heißt, wir planen dann auch meinetwegen diese eine Fachfirma am Ende, die Rohre dann isoliert, zu einem gewissen ein Datum ein, und wenn alle anderen einfach ein, zwei Tage schneller sind, dann kann diese Fachfirma möglicherweise den Auftrag nicht zwei Tage nach vorn ziehen und dann ist es leer. Wir haben da an unseren großen Baumaßnahmen QR-Codes, sodass der Autofahrer da drauf gehen kann und dann ist es erläutert, wie wir das machen, und so hoffen wir, möglichst viele natürlich zu erreichen. Wir machen das auch auf unserer Website, wir machen es über unser Kundesmagazin. Ja, also ich glaube, Information ist da einfach das Wichtige, mit dem wir versuchen, möglichst viele zu erreichen.
Immer davor vorwarnen ist immer eine gute Idee.
Ja, genau.
Jetzt hatten wir es ja auch vorhin von Ideen, beziehungsweise dass andere Städte auch von Ludwigsburg und Westheim was abgeschaut haben und dann auf sich übertragen haben. Ist es dann andersrum genauso? Also wie kommt ihr auf innovative Ideen? Schaut ihr euch dann auch was bei anderen ab?
Also wir sind ganz viel in Netzwerken unterwegs. Mhm. So ist die Branche wirklich auch organisiert. Wir, obwohl wir auch im Wettbewerb stehen, im Strom- und Gasbereich, ja, ist es so, dass wir dennoch in den anderen Bereichen ganz viel in Netzwerken uns austauschen und auch gemeinsam Ideen entwickeln. Und so wir natürlich auch Ideen von anderen mitnehmen. Es ist aber auch so, dass wir durch die bisher durchgeführten innovativen Projekte, die Solarthermieanlage oder auch den Ausbau von Glasfaser, wir natürlich Mitarbeiter haben, die sich auch trauen, mit neuen Vorschlägen zu kommen, ja, mit einer Idee einer Neckarwasserwärmepumpe, mit einer Idee einer Abwasserwärmepumpe, und wir solche Ideen dann im Unternehmen eben auch reifen lassen, ja, und da haben wir, glaube ich, einfach viele gute und kluge Köpfe und auch Runden, wo solche Dinge entstehen, und natürlich wirklich auch Anstöße mal von außen. Und die nehmen wir gern auf, und wir freuen uns auch, wenn andere unsere Anstöße aufnehmen, weil in Summe geht es ja darum, dass wir gemeinsam die Ziele erreichen. Und ich glaube, da sind wir gut dabei und haben eben auch eine gute Mannschaft. Ja.
Klingt auf jeden Fall so. Gibt es denn irgendwie einen technischen Mythos, der immer wieder gesagt wird? Der immer wieder begegnet.
Was ich immer wieder erlebe, ist die Sache mit der Elektromobilität und dass das örtliche Stromnetz zusammenbrechen würde, wenn jetzt noch mehr Elektroautos rumfahren würden. Mhm. Ich sag mal, da rechnet der Bürger, glaube ich, der sowas sagt, nicht mit uns, weil ist natürlich gerade unser Ziel, dass sowas nicht passiert. Was tun wir? Wir messen ganz viel. Ja, wir haben ganz viele Sensorik jetzt verbaut die letzten Jahre, um zu sehen, wo entsteht welche Abnahme. Unser Stromnetz ist sehr leistungsfähig, ja, und trotzdem ist es natürlich endlich in seiner Kapazität. Aber das bedeutet ja nicht, dass jeder zu jedem Zeitpunkt dann am Ende sein Auto laden muss, sondern über Digitalisierung und geschickte Steuerung ist es einfach so, dass wir schaffen natürlich auch in Zukunft, dass über unser Stromnetz eine viel höhere Arbeit geht, also viel mehr Kilowattstunden transportiert werden, ohne dass der Kunde am Ende eine großartige Einschränkung bemerkt. Vielleicht lädt dann das einzelne Fahrzeug von 17 bis 18 Uhr nicht mit voller Leistung. Aber die meisten Kunden brauchen das Auto am anderen Morgen. Da ist es dem Kunde egal, wann es lädt. Ja. Mhm. Und dieses Potenzial auszunutzen, da steckt wirklich noch so viel drin, ohne dass wir erneut Leitungen verlegen müssen. Ich rede jetzt vom Strombereich, weil jede Leitungsverlegung kostet wirklich sehr viel Geld und muss am Ende ja von irgendjemandem bezahlt werden. Das heißt, Unsere Aufgabe ist es, unsere Netze intelligent zu nutzen durch Digitalisierung und unseren Kunden dahin zu bringen, dass er zulässt, diese Intelligenz auch mitzunutzen. Ja, indem er seine Wallbox vielleicht am Ende dann so programmiert, dass wenn viel Strom da ist und die Netze nicht so stark belastet sind, dass dann viel stärker geladen wird. Und wenn es anders ist, dann vielleicht das Laden ein Stück weit eingeschränkt ist. Da werden in Zukunft mit Sicherheit Tarife entstehen, die sowas ermöglichen, so dass es für uns ganz normal ist, mit einem anderen Umgang da damit zu bekommen.
Ja, das ist spannend. Das ist echt eine geschickte Netzsteuerung.
Da wird sich vieles ändern in den nächsten Jahren, mit Sicherheit.
Wie wird sich denn allgemein so die Energieversorgung in der Zukunft gestalten?
Gut, wir haben natürlich die Entwicklung im Strombereich hin zu viel mehr regenerativer Erzeugung. Ja, da wird natürlich auch ganz viel zum Thema Speichern geforscht, ne, Batteriespeicher und so weiter. Aber Fakt ist, es muss gelingen, die Erzeugung mehr an den Verbrauch zu koppeln. Das ist das, was ich gerade erwähnt habe, ne, dass vielleicht Autos mehr dann laden, wenn die Sonne scheint oder der Wind bläst, so dass das Erzeugung und Verbrauch näher aneinander kommen. Das wird nicht vollständig gelingen und da brauchst du noch viele Lösungen. Und das ist klar, da haben die Kritiker auch an einigen Punkten natürlich recht. Da müssen wir dran arbeiten. Im Bereich der Wärme ist es so, dass wir natürlich versuchen, sämtliche Umweltwärmepotenziale zu nutzen, die wir haben. Luft als Luftwärmepumpe, Neckarwasser hatten wir, Abwasser hatten wir, geothermische Projekte haben wir ja hier in Ludwigsburg schon. Also da versuchen wir jede einzelne Quelle zu nutzen und die über unser Fernwärmenetz zusammenzuziehen, sie dann an den Kunden zu verteilen, sodass der Kunde dann am Ende einfach nachhaltige, grüne Wärme hat.
Mhm. Die Zukunft sieht auf jeden Fall nachhaltiger aus in Ludwigsburg, wie wir jetzt gehört haben. Und wir haben ja jetzt einen großen Blick auch in die Zukunft geworfen. Wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahre zurückgehen, was war denn da so in den letzten Jahren die größte Herausforderung bei den Stadtwerken Ludwigsburg-Convestheim?
Was natürlich für die Gesellschaft und eben auch für die SWLB eine große Herausforderung war natürlich zum einen die Corona-Pandemie und zum anderen natürlich die Energiekrise. In der Corona-Pandemie war es ja so, dass viele Mitarbeiter in der Gefahr waren, gleichzeitig in Quarantäne zu müssen. Ja, und wir sind jetzt kein Unternehmen, das die Produktion einstellen kann. Ja. Wir können nicht Strom, Gas, Wasser mal kurz stilllegen und dann, wenn wieder alle da sind, wieder starten. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir mussten unsere Prozesse so organisieren, dass die Mitarbeiter sich möglichst an den entscheidenden Stellen nicht in die Quere kommen. Das heißt, wir haben zum Beispiel ganz schnell eine zweite Leitwarte aufgebaut, sodass sich die Mitarbeiter, nicht über den Weg laufen.
Zwei Teams,
also in unterschiedlichen Räumen. Ja. Wir haben geschaut, dass die Mitarbeiter, die zum Kunden raus mussten, weil es ja Netzanschlüsse, die gemacht werden müssen, dass die entsprechenden Regeln einhalten. Das hat uns schon sehr viel Kraft gekostet. Wir sind aber da wirklich gut drüber gekommen. Der zweite Punkt war natürlich wirklich die Energiekrise. Ja. Das war natürlich für uns ein Wahnsinn, die ganzen Prozesse so zu durchdenken. War ja eine nie dagewesene Situation. Was würde passieren, wenn das Gas auf einmal zu Ende wäre? Wie müssten wir reagieren? Welche Kunden müssten vielleicht am ehesten dann auf Gas verzichten? Wie gehen wir mit denen in Kommunikation? Also haben wir ganz viele Stunden rein investieren müssen und zum Glück ist dieser Umstand nie eingetreten. Aber es war natürlich trotzdem viel, viel Aufwand, aber auch eine gute Übung. Wir haben in der Situation wirklich sehr viel gelernt.
Wahrscheinlich verschiedene Szenarien durchgegangen.
Ganz
Krisensitzungen.
Klar. Ja, wir haben auch eine Krisenübung durchgeführt, haben simuliert und dabei ist uns natürlich schon auch aufgefallen, wo wir uns noch verbessern können und hat aufgezeigt, welche Notwendigkeit es ist, sich wirklich immer wieder mit solchen Szenarien auseinanderzusetzen. Ja, weil das ja wirklich ein Szenario war, das sich davor eigentlich niemand vorstellen konnte.
Ja. Wenn es jetzt wirklich dazu kommen würde, weil wir es ja gerade angesprochen hatten, welche Dienstleister müssten denn als am ehesten jetzt auf Energie verzichten? Kann man das so festhalten oder gab es da dann wirklich schon Pläne?
Ja, also es ist so, dass die Bundesnetzagentur zuerst mal das Energiewirtschaftsgesetz, aber auch die Bundesnetzagentur starke Regeln vorgibt. Ja, also gerade bei der Gasversorgung haben wir uns ja intensiv mit beschäftigt und da kann ich alle Privatkunden beruhigen. Als letzten dürften wir dann quasi den Privatkunden vom Netz nehmen, weil klar ist, ich meine, jeder braucht daheim die Wärme, um auch am Ende überleben zu können, wenn es richtig kalt ist. Ja. Als erstes werden die Großkunden abgeschalten. Das sind die Industriekunden, mit denen wir natürlich auch dann in Kontakt gegangen sind und gehen würden in so einem Fall und das ankündigen würden und dann müsste eben der industrielle Prozess runtergefahren werden. Es gibt aber auch viele Industriekunden, die tatsächlich dann von Gas auf Öl umschalten können. Das heißt, sie können dann weiter produzieren haben dadurch also nur den Schaden vielleicht von einem höheren Ölpreis im Vergleich, weil die Anlagen vielleicht nicht so effizient sind, können dann trotzdem noch weitermachen.
Es gibt auf jeden Fall einen Plan B oder vielleicht auch einen Plan C.
Ja, also zumindest gibt es genau viele Regeln und toi toi toi, wir haben es nicht gebraucht, das ist das Allerwichtigste.
Auf jeden Fall. Dann schauen wir doch nochmal zum Ende der Podcast-Folge doch nochmal in Richtung Zukunft. Stellen Sie sich mal vor, Herr Rage, Sie haben die Möglichkeit, ein beliebiges Energieprojekt in Ludwigsburg ohne Budgetgrenzen umzusetzen. Was wäre das denn und warum?
Ja, dann würde ich die Chance nutzen, tatsächlich, glaube ich, auf jedes Dach Photovoltaik draufzubringen. Und zwar so formschön, dass auch alle Kritiker verstummen. Ja, ich würde versuchen, Speicher zu bauen, die nicht auffallen, sondern vielleicht tatsächlich auch im Untergrund vergraben sind, sodass es gelingt, die viele Energie, die wir dann über die Photovoltaik bekommen, auch gut zu speichern für Zeiten, in denen wir sie brauchen. Ja, immer. Sie haben gesagt, ohne Budgetgrenzen gerade. Ne? im Prinzip das gut an die Menschen zu kriegen. Und unsere Wärmepumpen würden dann auch mit dieser regenerativen Energie arbeiten. Es wäre natürlich ohne Budgetgrenzen wirklich ein Traum zu sagen, okay, wir schaffen es formschön, wir schaffen es so, dass eine regenerative Energie, Strom- und Wärmeerzeugung hinzubekommen, wo jeder sagt, oh, das ist jetzt aber echt, war was Tolles. Ja. Mhm. Die Wahrheit wird woanders liegen, aber als Ziel kann man sich das ja zumindest mal vornehmen. Genau, das Ganze wird dann ein Kompromiss sein. Zumindest sind wir ja jetzt mit unserer gemeinsamen Gesellschaft, mit der Kreissparkasse dran, groß in PV-Projekte zu investieren. Mhm. Da wird einiges kommen in nächster Zeit, da sind wir überzeugt davon. Können damit auch Kunden bedienen, die vielleicht nicht die finanziellen Mittel haben, das selber zu tun. Ja. Am Anfang konzentrieren wir uns natürlich auf große Dachflächen, ja, sodass wir zumindest ein Stück weit dem Ziel dann schon näher kommen.
Klingt auf jeden Fall nach einem schönen Ziel. Es gibt ja auch Förderungen für Solar auf dem Dach, oder? Auch in Ludwigsburg.
Ja, also es gibt unterschiedliche Förderungen. Es gibt die Förderung für die Balkon-PV-Anlagen. Das sind ja die ganz kleinen Anlagen. Es gibt aber nach wie vor natürlich die Einspeisevergütung, also eine gesicherte Abnahme. Aber die Zielsetzung muss natürlich heute sein, dass der Strom möglichst verbraucht wird im Haus. Also es sind sogenannte Mieterstrommodelle. Das heißt, die Mieter, die unmittelbar unter der Dachfläche sind, würden natürlich ganz stark von sowas profitieren. Ja, weil die Kilowattstunde aus der Photovoltaik, die direkt verbraucht wird, ist natürlich wesentlich günstiger als eine, die wir am Markt kaufen und über das Netz verteilen müssen, weil da fallen natürlich große Kosten an. Das heißt, am Ende hätte auch jeder was davon. Mhm. Ja, genau. Also Förderungen sind da nach wie vor da.
Würden Sie also unseren Hörern ans Herz legen, darüber nachzudenken? Kann jeder Teil sein, das Ganze anzukurbeln?
Ja, kann jeder sein. Derjenige, der natürlich eine eigene Dachfläche hat, kann es sehr viel konkreter machen. Aber wir versuchen ja auch über die eben erwähnte neu gegründete Gesellschaft auch Angebote dann zu machen. Die Kreissparkasse wird dann eine Form der Mitfinanzierung anbieten, wo dann eben Beträge eingebracht werden können. Und so kann jeder Teil der Energiewende werden. Ja, also mit Sicherheit. Und man wird schon Teil der Energiewende, wenn man versucht, Energie einzusparen. Also mit jedem Handgriff, den man macht oder mit jeder vermiedenen Autofahrt vielleicht, ist es die Möglichkeit, da ein Teil davon zu werden und zu schauen, dass wir in Richtung Klimaneutralität ein ganz kleines Stück gehen.
Hm. Wer weiß, vielleicht hört man den Podcast in 20 Jahren an und denkt, Mensch, also dieser Zukunftsplan oder auch Ihr Vorhaben, wenn es jetzt keine Budgetgrenzen geben würde, ist wirklich eingetroffen. Wer weiß, was da noch kommen wird. Und dann sagen wir, hey, es hat alles geklappt.
Das wäre schön. Vermutlich wird es ein bisschen anders sein, aber ich glaube, die Richtung wird diese sein auf alle Fälle. Ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Wir erleben hier ja jeden Tag Neues. Wir erleben geänderte Rahmenbedingungen. Wir erleben auch, wie sich das Wetter verändert. Wir erleben, wie die Menschen darüber denken, was in Diskussionen an uns zurückkommt. Das heißt, für mich ist jeder Tag irgendwie was ein Stück Erkenntnis bringt und was uns aber auch daran arbeiten lässt, noch bessere Lösungen zu bekommen. Und das ist das, was mich antreibt. Ja. Und dann ist es spannend, was da in 20 Jahren passiert, aber der Weg dahin ist der wichtige.
Gutes Schlusswort. Auf jeden Fall wirklich ein spannender Job, den Sie da ausüben und ein ständiger Wandel in Sachen Energie, auch hier in Ludwigsburg, Hohenwestheim. Vielen Dank, dass Sie da waren bei L-Business.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Hat mir großen Spaß gemacht.
Uns auch.
Dankeschön.
L-Business, Insights aus der Ludwigsburger Wirtschaft. Präsentiert von der Wirtschaftsförderung Ludwigsburg, der SWLB und Energy.